Nerd hört. Der MINT-Podcast. Mit Sandra und Rolf.
Faszination Regenwald, Teil 2.
In der letzten Folge haben wir den Regenwald vorgestellt. Und vor allem auch über Tiere, Pflanzen, faszinierende Kreaturen gesprochen. Leider sind wir ja dabei, viel davon zu zerstören. Ne?
Ja, das stimmt.
Die Regenwaldrodung war ja schon Thema, als ich in die Schule gegangen bin. Lang, lang ist es her. Hat sich ja nicht viel geändert. Im Gegenteil, hat eigentlich noch zugenommen.
Ne? Ja.
Wofür wird der Regenwald denn alles so gerodet? Hast du eine Idee?
Naja, hauptsächlich auf jeden Fall für Hölzer, die genutzt werden, um die in verschiedensten Sachen zu nutzen. Ob es Möbel sind, ob es Sachen wie Papier sind.
Ja, Terrassenböden und so weiter.
Ja.
Faszinierend fand ich da, habe ich mir Zahlen angeguckt, dass die Hölzer tatsächlich nur 10% ausmachen.
Nö.
Das ist echt mit das Geringste.
Was ist denn da so cool?
Die machen da tatsächlich eher sowas wie Brandrodung oder so. Da kannst du die Hölzer ja nicht mehr verwenden.
Ja, richtig.
Und der größte Bedarf ist Weidefläche für Rindfleischproduzenten, sprich für Rindviecher zu bekommen.
Ja.
Weidefläche, einfach nur damit die da grasen können.
Ja.
Also Fleischkonsum ist das höchste, aber auch sowas wie Sojaanbau, sonstige Getreide, aber hauptsächlich Soja, wenn es um Getreide geht, aber auch Obstplantagen, Ananas, Banane, Kaffee.
Die wachsen da halt
alles hoch, Mögliche, ne? Kakao. Und ganz, ganz übel, Palmölplantagen.
Oh ja, da war was.
Und da sind wir bei einem extrem leckeren Frühstück eigentlich. So ein schönes Toast mit Nuss-Nougat-Creme. Wer mag das nicht? Ich nehme mich da nicht aus. Aber da gibt's auch Statistiken zu. Und da gibt's einen Vergleich. Und zwar, dass auf eine Scheibe Toast mit einer Kantenlänge von durchschnittlich 9x9 cm.
Ja, also so ein Otto-Normal-Toast.
Otto-Normal-Toast, nur damit man so eine Vorstellung hat, was das die Größe bedeutet, schmiert man im Durchschnitt 20 Gramm Nuss-Nougat-Creme drauf. Und man weiß, wie viel Palmöl im Jahr pro Hektar Plantage produziert werden und kann dann runterrechnen auf wie viel pro Tag und wie viel pro Quadratzentimeter. Und wenn man das Ganze gegenüberstellt, dann kommt man auf eine Fläche von 11,9 mal 11,9 Zentimetern Ölplantagenfläche.
Okay.
Für 20 Gramm Nuss-Nougat-Creme pro Tag.
Ja.
Also jeden verdammten Tag 11,9 mal 11,9 Zentimeter für ein 9 mal 9 Zentimeter Brot.
Also man könnte sich quasi, wenn man sich ein etwas größeres Scheibe Toastbrot holt, ist das quasi die Fläche, die ich mir dann reinpfeife mit Nuss-Nougat-Creme, das, was dann an Regenwald runtergerodet wird?
Genau, wenn ich meine Palmölplantage auf Regenwald stelle. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten.
Ja, das stimmt. Ja.
Das sollte man hier sagen. Man muss also nicht auf Nuss-Nougat-Creme verzichten, aber man sollte eben gucken, wo kommt dieses Palmöl dafür her?
Aber die hiesigen großen Konzerne, muss man leider auch sagen, die kommen da nun mal auch großteilig her.
Ja, ja.
Ja, und so wie wir Rodung haben, haben wir natürlich auch dann wieder Leute, die sich dafür stark machen, dass sich Regenwälder eben auch wieder regenerieren.
Ja, Gott
sei Dank. Haben viele Teile, also was heißt viele, wir haben Teile des Regenwaldes, die ja mittlerweile dann auch unter Naturschutz stehen, die nicht angerührt werden dürfen. Und genauso, ob wir jetzt auch aktiv was machen oder nicht, versucht die Natur sich natürlich zu regenerieren. Sie will natürlich den Status erhalten, beziehungsweise wieder erreichen, den sie vorher hatte. Und da gibt es eine ganz spannende Studie, die genau diese Regeneration eben untersucht. Dafür wurden an 77 verschiedenen Standorten über 22.000 verschiedene Testflächen untersucht auf drei verschiedenen Kontinenten.
Okay.
Und auch da Waldstücke von, die gerade erst wieder ein Jahr nachwachsen, bis hin zu Wäldern, die seit über 120 Jahren nachgewachsen sind. Also sogenannte Sekundärwälder, die eben nach der ganzen Rodung entsprechend entstanden sind. Das Ganze wurde in unterschiedliche Kriterien unterteilt, die in den Kategorien Bodenfruchtbarkeit, Pflanzenbiomasse, Waldstruktur und Artenvielfalt unterteilt sind. Im Allgemeinen hat man auf jeden Fall festgestellt, dass die Erholung deutlich besser ist als erwartet.
Okay.
Also da war man generell schon überrascht. Das war unter anderem besonders bei Böden der Fall. Also bereits nach 10 Jahren haben Böden wieder annähernd eine vollständige Regeneration von dem Zustand, den sie vorher hatten.
Oh, das ist schnell.
Ja. Bezieht man es auf die gesamte Pflanzendichte, erreicht man tatsächlich im Schnitt in ungefähr 25 Jahren wieder 82% des Ursprungs.
Mhm.
Also auch das echt nicht unwesentlich.
Mhm.
Das heißt, wir sind so nach 20 Jahren, haben die Sekundärwälder ungefähr 78% der Attribute des Ursprungswaldes.
Okay.
Wenn wir jetzt wirklich auch nur uns auf den Wald beziehen.
Ja.
So. Jetzt gibt's natürlich auch gleichzeitig da, wo man natürlich gedacht hat, oh, das dauert ja viel länger, wo die positiven Überraschungen sind, haben wir natürlich auch Punkte, die natürlich negative ausfallen. Das sind zum Beispiel die Waldstruktur und die Artenvielfalt.
Mhm.
Gerade natürlich, wenn man guckt, dass sich Tiere auch wieder erst umsiedeln müssen, ist das natürlich was, wo das natürlich auch einfach mehr Zeit kostet, was einfach klar ist.
Ja.
Besonders ist das eben auch nochmal bei der Biomasse und der Artenzusammensetzung, gerade eben auch bei der Artenzusammensetzung, weil ja auch erst wieder Habitate für die einzelnen Arten geschaffen werden müssen. Das heißt, wenn Tiere besonders hoch in besonders hoch wachsenden Bäumen leben, müssen diese Bäume natürlich erstmal wieder entstehen, damit sich Tiere da wieder ansiedeln können.
Ja.
Es muss erst wieder eine gewisse Dichte geschaffen werden, dass Tiere, die eher im Schatten zu Hause sind, erst auch sich wieder da ansiedeln können. Also all das muss natürlich irgendwo erst vorhanden sein, dass sich die Strukturen wieder so aufbauen, wie es eben sein muss. Das heißt, auch bis zu 120 Jahre kann es eben dauern, dass die Strukturen wieder annähernd, und wir reden immer nur von annähernd und nicht so, wie es vorher war, wieder so regeneriert haben, dass wir wieder davon sprechen können, dass es wieder, nennen wir es dann mal, Sekundärregenwald da ist.
Okay, also 120 Jahre ist dann aber doch ein Klopper, ne? Also ja, das ist dann doch wirklich viel.
Kommt eben genau an. Also einzelne Sachen deutlich schneller, gerade wenn man auch dann wieder von der grundsätzlichen Flora ausgeht, sind wir da deutlich schneller auf jeden Fall unterwegs. Aber wenn wir es im Gesamt betrachten, eben auch als Lebensraum, müssen wir da deutlich länger entsprechend rechnen.
Was ich total faszinierend finde, ich habe gelesen, auch eine Studie, die hat, ich glaube, auf Madagaskar stattgefunden. Da ging es eben um diese Sekundärwälder und so ein bisschen auch die Frage, wie entstehen die eigentlich? Weil da Pflanzen auftauchen, die jetzt nicht dafür berühmt sind, dass sie einen Samen, Flugsamen ausbilden, der bis dahin fliegen könnte oder so. Und dann hat man mal so ein bisschen genauer die Tierwelt unter die Lupe genommen und festgestellt, dass es Affenarten gibt, Tamarine heißen die.
Mhm.
Unter anderem besonders der Schwarzstirn-Tamarin, der dafür sorgt, dass er mit seinem Kot letztendlich diese Samen aus dem Primärwald in den Sekundärwald trägt, beziehungsweise auf die Weidefläche trägt, damit überhaupt Sekundärwald entstehen kann.
Also so ein bisschen wie bei der Würgefeige in der letzten Folge.
Genau. Ja, nicht ganz.
Ja.
Er ist an der Wiederaufforstung beteiligt. Überlegt ihr das?
Ja, er ist schon wichtiger. Also er ist schon, ja, gegen. Ich meine jetzt auch eher die Verteilungsart und Weise und weniger die Intention dahinter.
Genau. Sprich über Kot, das
richtig,
meinst du.
Genau.
Ja, aber der geht aktiv tatsächlich auf diese Weideflächen und pflanzt sozusagen wieder Regenwald an. Das ist doch irre.
Ein Weltrettertier.
Und wenn man jetzt überlegt, dass die Art unglaublich gefährdet ist, weil ihm so schnell der Primärwald geklaut wird, dass er nicht weiß, wohin, weil er ist dafür zuständig, dass der Sekundärwald überhaupt erst entsteht.
Ja.
Das ist eh ein großes Problem. Zum Beispiel auf Borneo gibt's auch Regenwald und eine absolut endemische Art, die es nur dort existiert, das sind die Nasenaffen. Weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast.
Ja,
da haben die Männchen wirklich eine Knollennase.
Ja, genau.
Ganz herrliche Tiere. Die sind extremst vom Aussterben bedroht, weil dort wirklich dieser Regenwald abgeholzt wird ohne Ende.
Mhm.
Und wahnsinnig viele Petitionen gestartet sind und die Regierung da jetzt unter Druck steht, irgendwas zu tun, weil große Konzerne Regenwald abholzen und dieser Affe bald nicht mehr existiert.
Ja, oh Mann.
Was bei dem Nasenaffen, um das nochmal zu sagen, besonders witzig ist, ist dieser Ausspruch, wozu überhaupt diese große Nase bei den Männchen?
Ja. Yeah.
Und Forscher vermuten tatsächlich, dass die Nase besonders attraktiv gelten soll. Und da kommt mir so dieser Spruch, den es durchaus auch bei uns gibt, wie war das, die Größe des Nase eines Mannes.
Wie die Nase eines Mannes, so auch sein.
Genau. Fand ich doch sehr, sehr lustig.
Ja. Ja, aber die Evolution hat uns eins gelehrt. Eigentlich ist selten irgendwas grundlos. Also ja,
tatsächlich.
Irgendwo muss die große Nase Richtigkeit haben.
Ja, absolut, absolut. Nerdherz! Die Abholzung des Regenwaldes steht in direktem Zusammenhang mit dem Klimawandel. Okay. Mehr noch als der Klimawandel im direkten Zusammenhang mit der Veränderung des Regenwaldes. Also sprich, dass wir den Regenwald abholzen, ist ein größerer Treiber des Klimawandels, ja, als ja, dass okay. der Klimawandel jetzt Einfluss auf den Regenwald hat. Mhm. Aber er hat Einfluss auf den Regenwald.
Ja.
Das fand ich ganz spannend, habe ich auch in der Studie gelesen. Und zwar geht es darum, da haben Forscher Messdaten zu 14.000 Vögeln aus 77 Arten, die nur im Regenwald, im Amazonas-Regenwald vorkommen, mhm. die keine Zugvögel sind, sondern das ganze Jahr über da sind, haben die Messdaten gesammelt, und zwar was Körpergewicht und Flügellänge betrifft. Ja. Und haben festgestellt, dass es mittlerweile einen Trend zu kleineren Vögeln gibt. Sprich, die haben etwa 1,8% ihres Körpergewichts verloren mittlerweile.
Ja.
Und gleichzeitig aber längere Flügel entwickelt.
In was für einem Zeitraum?
40 Jahre.
Oh, okay.
Also das wirklich ist viel. Eine Mikroevolution im Prinzip.
Ja.
Und man geht davon aus, dass das mit, kennt man aus dem Biologieunterricht, der Bergmannschen, der Allenschen Regel zu tun hat. Bergmannsche Regel war diese Geschichte, dass in kälteren Regionen die Tiere meist etwas größer sind, weil sie dann ein größeres Körpervolumen in Bezug zur Oberfläche haben mhm. und weniger Wärme verlieren.
Ja.
Im Umkehrschluss sind die Tiere in wärmeren Regionen, wie dem Regenwald, kleiner. Also da, wo es wärmer ist, kleines Körpervolumen, viel Oberfläche, besserer Wärmeausgleich. Und dazu, Allensche Regel, größere Körperanhänge. Und Flügel wären ja in dem Fall Körperanhänge.
Genau, ja.
Das heißt, das kennen wir vom Fuchs. Der Polarfuchs hat winzig kleine Ohren und der Fennek, der Wüstenfuchs, hat Riesenohren.
Genau.
Ja, ja. Einfach um möglichst viel Wärme abzugeben.
Ja.
Und das scheint die Grundlage zu sein. Das heißt, tatsächlich der Klimawandel im Sinne von mehr wärmeres Wetter. Also auch in den Tropen wird es wärmer mhm. und es fällt weniger Niederschlag.
Aber spannend, weil irgendwie sowas wie so Evolutionsvorgänge sind irgendwie, wenn wir nur auf unsere Lebensspanne gucken, immer so überhaupt nicht greifbar.
Ja.
Und das ist mal echt spannend, dass das wirklich so eine Art Mikroevolution ist.
Genau, dass cool. Evolution doch für uns in einem beobachtbaren, ja. in einem Menschenleben beobachtbaren Zeitraum
ja.
ist. Ja. Ne? Ich meine, 40 Jahre ist sogar, wenn man so will, ein Arbeitsleben, wenn man will. Ne?
Cool. Ja.
Man hat natürlich auch überlegt, ob es eher so eine sekundäre Geschichte ist, sprich, dass es was mit dem Futter zu tun hat. Also sprich, wenn weniger Futter da ist, dass dadurch die Vögel kleiner werden und nicht direkt wegen der Temperatur, mhm. konnte das aber so ein bisschen ausschließen, weil es eben bei 14.000 Vögeln aus 77 Arten alles Fresser dabei sind. Also sprich, mhm. reine Insektenfresser, reine Pflanzenfresser, Mischlingsfresser, sag ich mal. Also die sowohl Omnivore, die beides zu sich ja. nehmen. Und es betrifft alle gleichermaßen.
Ja, gut dann.
Also es scheint es nicht die Futtergrundlage zu sein, sondern im direkten Zusammenhang mit der Temperatur zu stehen.
Wir haben natürlich jetzt vorhin schon gesagt, Regenwald überall auf der Erde vorhanden, gerade eben der Amazonas ist der größte. Und wir haben auch schon in der vorangegangenen Folge über die Klimazonen gesprochen. Und genau wie es auch überall anders Regenwald gibt, gibt es ihn auch bei uns, sage ich mal, in der unmittelbaren Nähe. Das sind nämlich dann allerdings gemäßigte Regenwälder.
Okay.
Gemäßigte Regenwälder sind im Prinzip ganz normal das Ökosystem Wald, die allerdings eben einen besonderen Wasserhaushalt bedürfen, aber eben in einer gemäßigten Klimazone, also in unserer Klimazone liegen.
Also auch da Regenwalddefinition über Niederschlagsmenge.
Genau.
Okay.
Ist im Prinzip auch genau gleich wieder die 2000
Millimeter.
Genau. Diese liegen allerdings bei uns eben häufig an Küstenregionen, weil eben dieser unglaublich hohe Niederschlagsbedarf ist.
Ja.
Und dadurch, dass sich dann eben wieder entsprechende Winde entstehen, die dann an den Küsten entsprechend hochgehen, entsteht eine gewisse Art von Regen, die dann eben dafür sorgt, dass ständig eben diese Feuchtigkeit geschaffen werden können. Diese gemäßigten Regenwälder sind deutlich seltener, sie sind kleiner Und sie sind auch im Verhältnis zu anderen Regenwälderarten ärmer, kommen aber entsprechend vor. Durchschnittstemperaturen liegen da zwischen 4 bis 12 Grad.
Das ist ungefähr. Kein bisschen tropisch, ja.
Nee, so gar nicht.
Ja.
Bekannte Vertreter sind da einmal der Temperate Rainforest an der nordamerikanischen Pazifikküste, dann der Valdivianische Regenwald an der Küste Chiles und der Hyrkanische Wald an der südlichen Küste des Kaspischen Meeres. Das ist in der Region rund um Nordiran. Mhm. Das wäre jetzt alles so noch ein bisschen weiter von uns weg. Natürlich haben wir das bei uns auch. Allerdings spricht man da nicht mehr so richtig von Regenwäldern, sondern so Art Restgebiete von Regenwäldern.
Okay.
Unter anderem in Norwegen, in der Region Trøndelag oder auch auf den Iberischen Halbinseln, also Spanien, Portugal, Andorra. Auch da werden nochmal lokalisiert gewisse Gebiete von gemäßigten Regenwaldzonen.
Irre.
Also auch da haben wir das. Wie das eben so ist, sind auch die ganzen Regionen besonders durch die Forstwirtschaft stark in der Bedrohung. In Tasmanien ist nochmal was Spezielles. Da ist der Wald nämlich dahingehend bedroht, da dort der Kupferabbau extrem populär ist und da sehr viel Kupfer im Boden liegt und die Wälder deswegen entsprechend abgeholzt und gerodet werden.
Ja, da tragen wir mit unseren vielen elektronischen Geräten durchaus zu bei.
Ne? Ja, leider schon. Ne? Mhm. Noch kurz was zum Thema Flora und Fauna. Auch da gibt es eine entsprechende Artenvielfalt. Eben wie gerade schon gesagt, im Verhältnis zu den tropischen Regenwäldern ist es deutlich weniger. Verhält man es aber zu anderen Ökosystemen, ist es trotzdem extrem artenreich.
Mhm.
Wir haben da eben den Vorteil, dass wir da schnelle Abbauprozesse haben. Das heißt, entsteht sehr schnell sehr viel Biomasse. Und durch diese hohe Luftfeuchtigkeit. Und dadurch ist das ganze System eben auch sehr fruchtbar. Heimische Tiere, wenn wir jetzt mal auf den europäischen Regenwälder gehen, sind eben heimische Tiere klassischerweise Wölfe, Elche, Wildschweine und Dachse. Also auch wir haben unsere kleinen Regenwälder in der, ich nehme es mal in Anführungszeichen, unmittelbaren Nähe.
Ja, zumindest in ich würde sagen, klassischer Urlaubsnähe, oder?
Ja,
also genau. Wäre vielleicht mal ein Blick wert, zumal man ja nicht so genau weiß, was der Klimawandel so alles für Blüten treibt und wie lange es die noch gibt.
Ganz genau.
Aber dass Wald eine Antwort auf den Klimawandel sein könnte, hat jetzt eine Studie gezeigt. Die brauche ich eben, muss ich kurz holen.
An dieser Stelle machen wir eine kleine Sendepause.
Eine Studie der ETH Zürich mit der Fragestellung neue Wälder als Klimaretter? Fragezeichen. Und zwar wissen wir ja, der Regenwald an sich, wir gehen jetzt nochmal vom Tropischen aus, ist so ein bisschen die Lunge der Erde.
Mhm.
So wird es immer bezeichnet. Wir hatten das im Podcast mit den Polargebieten, dass das Meer seine Hälfte dazu beiträgt. Aber die andere Hälfte, das ist tatsächlich einfach der Wald an sich, der Regenwald insbesondere, weil da so unglaublich viel Biomasse hergestellt wird und viel CO2 geschluckt wird. Und Biomasse ist das Thema. Es wäre weltweit genug Platz, um einfach mehr Wald aufzuforsten. Und zwar rund 0,9 Milliarden Hektar Landfläche stehen uns zur Verfügung. Rein rechnerisch.
Das ist ganz schön viel.
Das ist die Größe vergleichbar von das gesamte USA.
Ach ja, dann geht's ja noch.
Ja, also gesamt USA, das ist so eine Fläche von etwa 0,9 Milliarden Hektar. Das Irre ist, dass über die Hälfte dieser Fläche sich auf nur 6 Staaten verteilt. Das heißt, wir haben, ich habe es aufgeschrieben, 151 Millionen Hektar hätte Russland zur Verfügung, um aufzuforsten. Gerade in Russland sind in den letzten Jahren sehr viele Waldbestände durch Waldbrände etc. niedergegangen und müssten dringend wieder aufgeforstet werden. Aber es geht darum, was an Fläche zur Verfügung steht, und zwar ohne, dass man Ackerfläche oder sonstiges dafür benutzt. Also es geht nicht darum, wir müssen die Welt ja auch ernähren, da sind wir mal ganz klar und ganz ehrlich.
Logisch.
Es geht nicht darum, jetzt Ackerfläche einzusparen oder so, sondern wirklich Fläche, die bisher auch noch nicht als Acker genutzt ist.
Einfach da ist und einfach da ungenutzt ist.
Und einfach und tatsächlich auch für Waldwachstum möglich wäre.
Mhm.
Also es sind jetzt keine Flächen, wo sowieso kein Wald wächst.
Ja, wo jetzt irgendwo, keine Ahnung, Klippen, alles voll mit Felsen. So,
genau.
Klar. Ja.
So. Also 151 Millionen Hektar allein hat Russland. 103 Millionen Hektar wären in den USA zu finden, 78,4 Millionen Hektar in Kanada, 58 Millionen Hektar in Australien und immer noch 40,2 Millionen Hektar in China. Also diese 6 Staaten könnten allein die Hälfte
Wahnsinn.
An Wald anpflanzen, von dem, was wir bräuchten, von diesen 0,9 Milliarden Hektar. Wenn wir die anpflanzen würden, dann müssten wir natürlich so ein paar Jahrzehnte warten, bis so ein Wald reif genug ist, um wirklich dieses CO2 auch zu binden.
Klar.
Darum geht es ja. Aber dann könnte der Wald etwa 2/3 der vom Menschen gemachten CO2-Emissionen aufnehmen. Das wäre ja nahezu unserer Rettung, wenn man das mal so überlegt. Ne? Das Ganze hinkt natürlich so ein bisschen. Also die Studie wird auch ein bisschen kritisiert, weil sie nicht mit einberechnet das zukünftige Bevölkerungswachstum und dadurch der höhere Bedarf an Ackerfläche etc. Das wird nicht mit einberechnet. Und klar ist auch, das Wiederaufforsten reicht nicht. Wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass nicht so viel abgeforstet wird. Also sprich die Rodungen etc. Wir haben ja auch einen gewissen Holzbedarf. Du hast vorhin Papier ja schon mal genannt, was aus Holz gemacht wird. Aber auch, ich habe auch einen Kamin. Ne?
Ja,
und
klar.
Feuer da auch, produziere Wärme aus Holz. Mhm. Also das alles ist natürlich in diesem Modell irgendwie nicht ganz eingerechnet. Klar ist, es ist nicht das alleinige Heilmittel gegen den Klimawandel. Aber es ist ein mächtiges, mächtiges Werkzeug. Wenn wir es schaffen, mehr Wälder anzupflanzen. Und da müssen wir jetzt nicht sagen, wir gehören nicht zu den Großen mit diesen Millionen Hektar. Mhm. Aber auch wir hier in Deutschland haben Platz. Wir haben Möglichkeiten, wo wir Wald anpflanzen können. Und das ist etwas, das kann nun wirklich jeder von uns machen.
Das
Ob
stimmt.
er das aktiv macht oder und sich in Projekten beteiligt oder ob er das über Spenden macht oder sonstiges. Aber Wälder anpflanzen, das ist aktiver Umweltschutz. Mit diesen, ich würde sagen, hoffnungsvollen Worten.
Selbstverständlich, wir packen das natürlich.
Genau, ich werde zusehen in den nächsten Tagen definitiv irgendwo einen Baum pflanzen. Mit diesen hoffnungsvollen Worten verabschieden wir uns aus der ersten Staffel von Nerdhurt.
Und gehen in eine kleine Sommerpause.
Eine halbjährige Sommerpause, ja. Genau,
klitzeklein.
Denn die Vorlesungen mit 1 in Frühpädagogik an der Fachhochschule Südwestfalen ist vorbei.
Mhm.
Die Studenten dürfen sich jetzt auf die Abschlussprüfung vorbereiten. Und wir hören uns zum Wintersemester in diesem Jahr wieder.
Und wir freuen uns drauf, auch da wieder viele spannende Themen mit euch durchzusprechen, neue Fun Facts und Lehrreiches mit euch durchzugehen und natürlich auch, soweit ihr das möchtet, auf eure Fragen einzugehen und gewisse Zweifel vielleicht auch einfach mal aus dem Weg zu räumen.
Genau. Wer trotzdem Lust hat, weiterzuhören, da gibt's noch unseren zweiten Podcast, den Hirnstammtisch. Da geht es so ein bisschen um unser Gehirn im Alltag, Probleme, die unser Gehirn aufwirft, verarbeiten muss, etc. Die nächste Folge vom Hirnstammtisch wird sich um die Wahrnehmung drehen. Also hört mal rein. Und für alle, die von der Welt und ihren Wundern noch nicht genug haben, demnächst startet hier ein Kinderpodcast.
Oh ja, da freuen wir uns schon sehr drauf. Wir werden noch nichts Offizielles ankündigen, gerade auch was Namen angeht, sind wir im Moment noch am Basteln. Aber da könnt ihr euch unglaublich drauf freuen. Wir freuen uns nämlich auch unglaublich drauf. Und ich glaube, mit diesen wunderschönen Worten sagen wir jetzt einfach mal tschüss, bis bald.
Bis bald.
Ciao. Tschüss.
Nerd hört. Der MINT-Podcast mit Sandra und Rolf.